Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Auf der griechischen Insel Lesbos hat sich das größte Flüchtlingslager Europas befunden und die Zustände dort waren verheerend. Vor 3 Jahren gab es dann einen großen Brand und das Lager wurde fast vollständig zerstört und inzwischen leben die Geflüchteten auf der Insel in einem anderen, viel kleineren Lager. Die Journalistin Franziska Grillmeier ist 2018 nach Lesbos gezogen und hat das Leben im Lager miterlebt, mit zahlreichen Geflüchteten gesprochen und jetzt ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Die Insel, heißt es, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Und ich freue mich jetzt, mit ihr in München verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Grillmeier.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie ist denn damals die Idee bei Ihnen entstanden, nach Lesbos zu gehen? Was hat da den Ausschlag gegeben?
Ich war ein Jahr zuvor schon mal dort und hatte schon immer als Fokus Migration und Flucht, und auch die europäische Fluchtpolitik hat in den letzten Jahren immer wieder eine große Rolle in der Berichterstattung bei mir gespielt. Und ich war ein Jahr zuvor dort und konnte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, an so einem Ort zu leben, weil er mich nachhaltig noch sehr beschäftigt hat. Ich hatte damals aber eine Freundin dort, die dort gearbeitet hat, humanitär, und bin ein Jahr später wiedergekommen und habe mich eigentlich nur für 2 Wochen in eine kleine Wohnung eingemietet auf der Insel, um eine Reportage zu schreiben. Und irgendwann kam die Vermieterin rein und meinte, macht es Ihnen was aus, wenn ein paar Menschen hier durchkommen, sich die Wohnung anzugucken. Und die wird im Herbst frei. Und ja, damals habe ich irgendwie aus einer ganz irrationalen Entscheidung, ehrlich gesagt, heraus, aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, warum bleibst du nicht einfach mal den Winter hier und schaust, was passiert, und forscht auch so ein bisschen, ja, nach diesen Momenten zwischen den medialen Höhepunkten, also so ein bisschen diese Stille auch mitzuerleben, was passiert in so einem Lager eigentlich. Und dann bin ich, ja, ich muss fast sagen, hängen geblieben. Also es ist jetzt der 5. Winter, an dem ich da bin.
Und Sie fangen ja auch Ihr Buch gar nicht damit an, man erwartet vielleicht, dass Sie gleich ins Flüchtlingslager schauen, sondern mit 2 Menschen, die für Hilfsorganisationen dort waren und verhaftet worden sind. Eine davon, Sarah Mandini, ist relativ bekannt, weil sie mit ihrer Schwester aus Syrien geflogen war. Beide waren Nationalschwimmerinnen, da gibt es auch einen Film inzwischen drüber. Warum haben Sie das an den Anfang gestellt? Was zeigen denn diese beiden Vorfälle, dass da Helfer verhaftet worden sind?
Ja, ich glaube, warum es am Anfang steht, ist tatsächlich, weil es die erste Geschichte war, in die ich so reingestolpert bin, weil sie nochmal von einem anderen Standpunkt auch diese Insel erzählt hat für mich, weil sie von dem europäischen Standort ausgeht, also von einer Mutter und einem Sohn einer im deutsch-irischen Rettungsschwimmer, der damals verhaftet wurde, auch zusammen mit Sarah Mandini. 2018, und ich kam auf die Insel an, und das war, ich glaube, 1-2 Wochen zuvor wurden sie am Flughafen, oder wurde Sarah Mandini am Flughafen festgenommen. Und das war damals einfach dieser große Schock auf der Insel. Den hat vielen humanitären HelferInnen, die damals auch dort waren, haben sich gefragt, was passiert denn jetzt? Warum? Was steckt hier dahinter? Dem habe ich dann versucht, auf die Spur zu kommen, und habe vor allem dann auch Sean Binders Mutter begleiten können, die dann auch auf die Insel gekommen ist. Und so hat eigentlich diese, ja, meine eigene Reise auch mit ihrer Geschichte angefangen. Und ja, bis heute ist es so, dass ich auch Fanny Binder, die eben im Buch am Anfang vorkommt, immer wieder auch auf der Insel sehe, weil diese Geschichte sich weiter fortgesetzt hat. Und 5 Jahre später immer noch steht ja diese Gerichtsverhandlung aus.
Sie erzählen ja auch sonst in Ihrem Buch sehr viel von diesem schwierigen Alltag, den die Menschen da im Lager haben oder hatten, und die ihnen dann oft auch ihre Geschichte erzählt haben. Wie sind Sie da mit den Leuten überhaupt ins Gespräch gekommen? Waren die gleich offen dafür oder mussten Sie sich da erstmal so Vertrauen erarbeiten?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil man kommt sich ja manchmal auch ja ganz schäbig vor, ehrlich gesagt, wenn man an solchen Orten ist und da mit Stift und Papier steht und irgendwie auch eindringt in die Privatsphäre von Menschen, die sich versuchen, irgendwie ein würdevolles Leben dort gerade ja zu gewährleisten, in welcher Form auch immer. Also wenn man dann zum Beispiel diese Straße hochgegangen ist von Moria rechts, daneben gab es so eine kleine, so einen Seiteneingang, wo man, wo es einfach damals schon Dutzende und Hunderte von Zelte gab, die dort standen. Und ja, also ich glaube, mein Gefühl war auch am Anfang so, ich dringe ständig in die Privatsphäre von Menschen ein, unfreiwillig, weil sie keine haben. Und das war, ich habe ich arbeite viel damit, dass ich eigentlich mich erstmal irgendwo hinsetze und dort sitzen bleibe und dann warte, was passiert und beobachte. Und ganz oft kommen Menschen auf einen zu und fangen an zu erzählen oder fangen auch mal an zu schimpfen oder haben einfach das Gefühl, auch ich muss, da sitzt jetzt jemand und dem kann ich mal kurz erzählen, siehst du das auch, was ich hier sehe? Und dann habe ich immer auch ganz schnell gesagt, ja, ich bin Journalistin, ich bin jetzt hier, um die Situation darüber auch zu berichten. Und dann haben die meisten Menschen eigentlich immer ganz schnell gesagt, ja, ich erzähle dir jetzt, was mich gerade umtreibt. Und so kommt man dann auf diese Lebenslinien.
Sie haben ja da ganz unterschiedliche Schicksale erfahren, aber hatten Sie den Eindruck, dass es da doch Konstanten gibt, also Probleme, die quasi strukturell und immer gleich sind?
Meinen Sie jetzt bei den Geflüchteten selbst?
Also in der Situation, die Misere quasi, in die Menschen geraten.
Ja, absolut. Also man, ich glaube, das, was mich am meisten nachhaltig beschäftigt hat, war diese Stille und dieses Warten dazwischen. Also dass man eben, dass man dieser, ich sag's immer so ein bisschen bürokratischen Gewalt auch ausgesetzt ist, die sich, die eben nicht nur sich in Feuern dann später ausdrückt oder auch in der großen physischen Gewalt, die es ja auch in dem Lager gab, sondern zum Beispiel auch in diesen langen Schlange stehen und langen Warten auf etwas, wo man gar nicht weiß, wo es einen eigentlich hinbringt. Und dann auch in diesen Momenten, wenn einfach es mal regnet oder dann sofort so eine Existenz einfach diesen Hügel runterrutscht. Also man verliert ständig wieder alles und ständig war auch diese Lagerstruktur ständig wieder auf der Flucht und musste sich immer wieder neu finden. Und ich glaube, das war etwas, was die meisten Menschen die ganze Zeit geprägt hat. Also diese unglaublich strukturierte Unsicherheit, die ihnen da auforchestriert wurde.
Das fand ich auch sehr berührend. Eine Szene, die sie da, weil sie den Regen gerade ansprechen, wo quasi das ganze Lager wegrutscht und ein Vater zu ihnen sagt, kommt denn niemand und hilft? Und es kommt tatsächlich keiner. Jetzt gibt es ja inzwischen da ein kleineres Lager. Hat es die Situation für die Menschen wirklich verbessert?
Ja, genau. Also man nimmt ja so im Buch, oder ich habe zumindest versucht, diese Evolution der Lager oder auch dieses, ich sage ja auch orchestrierten Ausnahmezustandes, der auch so zum Teil gewollt war, nachzuverfolgen und nachzuerzählen. Und man kommt dann wirklich von diesem, von dieser Verwahrlosung, von dieser entwürdigten Situation, in der Menschen in Moria waren, auf einmal zu Hochsicherheitszentren, die auch zum Teil fernab der Öffentlichkeit liegen, also auf diesen fünf ägäischen Inseln. Also Lesbos ist hier nur eine von vielen Orten in der Ägäis, die auch Fluchtlager hatte. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die Menschen nach dem Brand immer noch in dem temporären Lager leben. Die leben noch immer nicht in dem neuen errichteten Hochsicherheitslager, was auch 100% von der EU finanziert wurde. Also danach hat man eine EU-Taskforce eingerichtet und hat gesagt, okay, wir nehmen das jetzt mit in die Hand, wir arbeiten hier mit den griechischen Behörden zusammen. Und da haben aber auch viele Menschenrechtsorganisationen immer wieder kritisiert, dass man natürlich jetzt sozusagen komplett ins Gegenteil gegangen ist. Man hat jetzt so einen richtigen Foucault'schen Sicherheitskomplex dort errichtet, wo auch zum Teil 24/7 Kameraüberwachung stattfindet, man auch abgetastet wird, wenn man ins Lager geht. Es ist einfach eine ganz andere Form von Lagerbedingungen jetzt sind, die in vielen Fällen, also humanitär gesehen, sich natürlich auch verbessert haben. Das kann man nicht anders sagen. Die Zahlen sind auch viel weniger geworden der Menschen, die im Moment ankommen. Das hat aber auch damit zu tun, dass einfach viele auch an der Ankunft gehindert werden mittlerweile auf dem Meer.
Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, es geht ja in Ihrem Buch jetzt nicht nur um diese eine Insel, es geht überhaupt um die Ränder Europas, an denen dieser Ausnahmezustand herrscht. Also Sie waren, glaube ich, auch gerade in Niger, also Sie sind viel unterwegs, schauen sich überall um. Was sind denn überhaupt die Hauptprobleme an diesen Rändern Europas?
Ja, ich glaube, dass man dort einfach das
ganz oft das Ergebnis einer Politik sieht, also der Konsequenz einer politischen Fehlentscheidung, die Pufferzonen vor Europa kreiert, die irgendwann zerplatzen müssen. Also das hat man gesehen im EU-Türkei-Abkommen, was dann so umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt wurde, dass sich eben immer mehr Menschen auf den Ägäischen Inseln zum Beispiel gestaut haben und dann nicht mehr aufs griechische Festland gekommen sind und damit eben auch diese totale Überlastung der Lager stattgefunden hat. Das zeigt sich dann aber auch eben in anderen Formen. Jetzt sind zum Beispiel viel weniger Menschen in den Lagern und jetzt aber mehr in der Obdachlosigkeit, zum Beispiel in Athen. Oder ich treffe dann wahnsinnig viele Menschen wieder getroffen, zum Beispiel an der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien, die dann einfach gesagt haben, wir können in Griechenland mit diesen Standards nicht überleben. Wir leben irgendwie auf der Straße als Familie. Wir müssen es jetzt nochmal versuchen, irregulär nach Zentraleuropa zu kommen und die dann dort an der kroatischen Grenze feststecken und natürlich auch andere Wege nehmen, ja. Und das sehen wir auch, das sehen wir in Italien, das sehen wir an anderen Orten, wo einfach nicht vorausschauend eine Politik betrieben wird, die sich überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Also man hat so das Gefühl, es setzt sich niemand mal an den Tisch und sagt, ja, wie regeln wir diese solidarische Asylpolitik in Europa? Wir haben bis heute wahnsinnig wenige Länder, die sich eigentlich dazu bereit erklärt haben, Menschen würdevoll aufzunehmen. Es werden immer weniger und es werden immer drastischere Maßnahmen auch durchgesetzt, um die Grenzen in Anführungszeichen zu schützen.
Also Franziska Grillmeier, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Danke Ihnen auch.
Und das Buch von Franziska Grillmeier ist unter dem Titel Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas beim Verlag CH Beck erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Okay.